Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Der Sportschau Wintersport Podcast, der ist wieder da und heute, da habe ich die Ehre, mit einem der ganz Großen im Skisprung zu sprechen, mit dem Österreicher Stefan Krafz, ein Mann, der Rekorde bricht, Medaillen sammelt und uns immer wieder mit seiner Technik und vor allem dieser unglaublichen Nervenstärke begeistert. Wir sprechen über seine großartigen Erfolge, wir sprechen darüber, warum Geduld und Nerven im Skispringen manchmal wichtiger sind als die perfekte Landung. Und wir sprechen über seine härtesten Momente. Und dieser Moment bei der Vierschanzentournee 24-25 war sicherlich einer davon.
Stefan Krafz, zweiter Versuch. Die Ampel ist noch gelb. Jetzt ist es grün. Jetzt geht's los. Jetzt ist die Chance da, zum zweiten Mal nach 10 Jahren die Vierschanzentournee zu gewinnen. 140,5 Meter braucht er.
Oh ja, der ist gut. Bleibt drauf.
Nein, es geht sich nicht aus. Es scheint daneben gegangen zu sein. Nach diesem Nervenspiel der Warterei. Und dann gibt es hier doch noch einen leicht enttäuschenden Moment für ihn, für Stefan Krafz, der jetzt nur Dritter ist hier und Punkte verliert auf Daniel Trofenik. Ja, 5,4 und damit ist die Gesamtwertung weg.
Auf den
Daniel
Kopf gestellt.
Daniel Trofenik wird Vierschanzentournee-Sieger 2025.
Und damit herzlich willkommen, Stefan Krafz. Schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich sehr. Danke für die Einladung.
Ja, wir haben jetzt gerade diesen harten Moment gehört. Der ist jetzt gut 1,5 Wochen her. Wie sieht die Welt bei dir heute aus? Und hast du mal ein bisschen mitgezählt, wie viele Interviews du bisher dazu geben musstest, zu diesem Sprung?
Ja, es war natürlich schon jeder kennt Vierschanzentournee, so viele verfolgen Vierschanzentournee und man sieht einfach, wie viel Rummel da herum ist und deswegen ist es auch großer Druck und in dem Fall eine große Enttäuschung gewesen, aber mittlerweile bin ich in einem sehr erfahrenen Alter und habe im Skispringen schon so viel miterlebt, dass ich das relativ schnell wieder abhackeln kann oder wegstecken kann. Natürlich, wie gesagt, sehr, sehr traurig, sehr unglücklich gelaufen alles. Aber ich habe gewusst, dass das Kleinigkeiten entscheiden werden. Und so war es dann leider. Es war ein enges Rennen zwischen uns drei bis zum Schluss. Das wünscht sich jeder. Und von dem her habe ich das schon relativ sehr schnell jetzt wieder abhackeln können. Der Blick geht nach vorne, die Form stimmt. Aber war natürlich schon sehr traurig im ersten Moment.
Ihr hattet ja jetzt ein bisschen Wettkampfpause. Wie hast du die Zeit erlebt? Kannst du überhaupt Pause machen?
Ich habe mir schon mal 2-3 Tage gegönnt, also aber natürlich versucht man im Trainingsrhythmus zu bleiben, war mal auf die Langlaufski, zu denen kommt man sonst da selten, war 1-2 Tage Wellnessen mit der Marisa, mit meiner Frau und einfach einmal kurz den Wind ein bisschen rausnehmen aus den Segeln, weil es geht ja schon wieder Schlag auf Schlag weiter, aber natürlich auch Krafttraining, 2-3 Mal, einmal in Bischofshofen nochmal gesprungen und von dem her ein guter Mix aus Regeneration und Training.
Ja, ich habe mal in einem Interview gelesen, du kannst auch gar nicht stillsitzen, ne? Du musst immer irgendwas machen.
Ja, ich schaff's schon immer kurz, aber wenn ich dann einmal 2-3 Tage keinen Sport mache, dann sagt meine Frau schon oft, jetzt kriegt er wieder seine narrischen Minuten und dann schickt es mich gern wieder in ein Fitnessstudio oder wir müssen irgendwas machen. Also ich bewege mich einfach gern, bin gern in der Natur, bin gern draußen und ja, Sport gehört einfach zu meinem Leben.
Also deine Frau ist quasi ein Grund, warum du so sportlich bist, weil sie dich immer rausschmeißt, weil du nämlich was so gemacht hast.
Also sie geht gern mit. Also
das ist gut.
Sie macht dann schon mit, aber ich muss halt nur ein bisschen abreagiert werden, hin und wieder.
So, jetzt müssen wir natürlich noch mal ein bisschen über die Vierschanzentournee sprechen. Da war dieser eine verdammte Sprung und dann dieser Sturz vom 1. auf den 3. Platz in Bischofshofen. Was ging dir da im ersten Moment durch den Kopf? Also man hat dein Gesicht auch gesehen, man hat das wirklich sprechen sehen, dieses Gesicht. Aber kannst du das nochmal so in Worte fassen?
Ja, es waren sehr schwierige die ersten Minuten. Natürlich glaubt man es nicht, was da gerade passiert ist. Ich war mal relativ, ich war sehr selbstbewusst, dass ich das schaffe. Ich habe in Bischofshofen so einen Lauf gekriegt, habe den Schwung vom Bergisel-Sieg mitnehmen können und habe dort fast jeden Sprung gewonnen. Habe gewusst, ich kann auch mit kleinen Fehlern jetzt auf einmal wieder ganz vorn stehen und im ersten Durchgang schon mit dem Wind ein bisschen Pech gehabt und trotzdem steht die 1 da und habe so sehr sicheres, gutes Gefühl gehabt und auch oben die Wartezeit hat mich gar nicht so durcheinander gebracht. Ich habe schon gewusst, okay, die werden mich runterlassen, wenn für mich die richtigen Bedingungen sind und die machen jetzt nichts, wo ich keine Chance habe, den Wettkampf zu gewinnen und mit den Willen und den Gedanken bin ich auch oben gesessen Und dass es dann wirklich da um 4 Punkte dann zum Schluss nicht gereicht hat, ja, mit den, auf das war ich nicht vorbereitet, auf das war ich im ersten Moment nicht eingestellt, weil ich so selbstsicher war, dass ich das schaffen kann. Und deswegen war die Enttäuschung im ersten Moment dann riesig. Und natürlich so, wie es dann gelaufen ist, mit der langen Pause oben, war es halt dann einfach irgendwie im ersten Moment sehr enttäuschend und einfach traurig. Und dann aber schnell realisiert, es wollte einfach nicht sein. Und da sieht man, wie schwer es ist, 4 Schanzen dann nicht zu gewinnen. Da muss alles zusammenpassen und es wollte einfach nicht sein, Perdu.
Ja, du hast danach ja auch relativ klare Worte gefunden, vor allem Richtung Rennleitung. Du hast gesagt, sie macht immer dasselbe, sie starten so hoch und geraten dann in Schwierigkeiten. Warum wird das denn nicht geändert, wenn man eigentlich weiß, dass es immer diese oder immer wieder diese Probleme gibt?
Ja, das war die erste Emotion heraus. Aber im Endeffekt, so nach 1,5 Wochen später, sage ich, die Jury hat nicht viel falsch gemacht. Also es ist keiner zu weit gesprungen. Ich sage, wir wären von 2 Lücken weniger, 3 Lücken weniger auf dieselbe weitergekommen. Wäre egal gewesen, weil das haben wir im Training oder im Probedurchgang sind wir auch von 2, 3 Lücken tiefer gestartet und waren gleich weit. Es ist nur so, dass halt dann viele, auch die nicht ganz so in Form sind, weiterspringen. Und von dem her, es ist keiner zu weit gesprungen. Von dem her nehme ich das gern wieder zurück. Die haben keinen großen Fehler gemacht. Das war alles fair. Das Einzige, was ich sage, ist im Nachhinein, man braucht einfach oben mehr Infos in so einer Situation. Da geht es um so viel, da geht es um einen 4-Schanzen-Sieg. Du hast da oben keine Infos. Ist es zu gut? Ist es zu schlecht? Wieso gibt es nicht 3, 4 Vorspringer, dass die Spur schnell bleibt? Ich bin ja dann doch von einer Lücke mehr gleich schnell gefahren wie im ersten Durchgang, weil die Spur einfach auch abnimmt, wenn da 10 Minuten keiner runterspringt oder nur einer. Und das sind eher so die Sachen, die ich gerne mit der FIS nochmal reden möchte, aber ich sage mit der Luke, das nehme ich retour, es war keiner zu weit und man will weite Sprünge sehen, der Sieger soll an die Hillside springen und das ist voll okay so.
Also wenn du von fehlenden Infos sprichst, dann sagst du, man hat zu wenig mit dir auch darüber gesprochen, über die Situation?
Ja, ich hätte mir gewünscht zum Beispiel, dass ich eine Info kriege, wie lange kann es ungefähr dauern, kann ich mich nochmal ganz ausziehen, man hat ja die Keile drin, man darf da oben nach der Materialkontrolle nichts mehr angreifen und war da 8 Minuten drinnen, man ist angespannt, man kann sich nicht nochmal schnell machen, spritzig machen und da so die Info zu kriegen, du Stefan, es geht in 3 Minuten weiter, kannst nochmal die Materialkontrolle machen, kriegst 3 Vorspringer, ich glaube, das wäre das Beste gewesen, so hätte er einen normalen Rhythmus, wie man sich auf einen Sprung vorbereitet, in so einer wichtigen Situation und steht nicht 8 Minuten oben, ohne groß zu wissen, ist es zu gut, ist es zu schlecht. Man bekommt nur einen Vorspringer, die Spur baut ab und das war ja das Traurige.
Du hast es ja gerade gesagt, also es war eine ganz, ganz wichtige Situation. Es war das Finale der 4-Schanzentournee, es war der allerletzte Sprung und es ging um den Sieg bei der 4-Schanzentournee. Also wenn man sagt, man kann was ändern, dann auf jeden Fall diesbezüglich und zwar die Kommunikation mit den Athleten und Athletinnen oben an der Schanze in so einer Situation. Während dieser Tournee, da haben ja auch viele Experten von eurem Team Spirit geschwärmt, von dieser Lockerheit zwischen dir, Jan Hörl oder Daniel Schofenig zum Beispiel. Hat die dadurch jetzt so ein bisschen gelitten oder wie ist das Verhältnis untereinander momentan? Hat Daniel im Nachgang nochmal mit dir gesprochen?
Na, ist super. Natürlich im ersten Moment sind der Jan und ich enttäuscht. Der Jan hat die Landung verhaut, der war sicher extrem enttäuscht, ist total nachvollziehbar. Ich war enttäuscht über die Situation, wie es gelaufen ist, aber wir haben den Daniel sofort gratuliert, sind dann auch gemeinsam ins Österreichhaus, sind dann auch gemeinsam in die Oberforsthofalm, wo wir immer gemeinsam feiern, haben da angestoßen, haben eine Champagnerflasche gesäbelt, also es war lustig, wir hatten einen netten Abend, hab den Daniel schon weniger unter der Woche beim Krafttraining wieder getroffen und das Verhältnis ist überhaupt nicht gestört oder irgendwie anders. Wir verstehen uns sehr gut, sind Freunde, werden uns auch weiterhin in der Saison noch pushen. Und das ist normal, dass man, glaube ich, da die ersten 15 Minuten noch dann oder die erste Stunde, nachdem das passiert ist, vielleicht einmal ein bisschen braucht. Aber wir haben es uns immer gegönnt, haben am Podest schon eine lustige Sektdusche gehabt, wo wir sagen, das müssen wir eigentlich viel öfter machen. Und wir verstehen uns immer noch sehr gut und da ist überhaupt kein Passkorbblatt dazwischen.
Also so wie es bei der 4-Schanzentournee gelaufen ist und wenn das so in der kommenden Saison oder jetzt in der laufenden Saison laufen wird, dann wird wahrscheinlich diese Champagner-Dufe häufiger passieren, oder?
Sehr gern. Wir haben gesagt, Das macht richtig Spaß, aber natürlich kann man das vielleicht nicht an einem Freitag oder Samstag machen, weil die Jacke hat schon extrem gestunken danach. Also ich glaube, da wären wir am nächsten Tag betrunken die Schanze runtergesprungen, aber an einem Sonntag, wenn es dann heimgeht oder so wie es jetzt war, daheim ist, nach einem ja, ist das schon lustig.
Also am Ende Platz 1, 2 und 3 in österreichischer Hand bei der Tournee. Aus deutscher Sicht war das nicht so gutes Abschneiden und in Deutschland wird jetzt gerade heftig diskutiert, vor allem nach den kritischen Aussagen von unserem Experten Sven Hannawald. Der hat unter anderem die Materialwahl von euch kritisiert. Was sagst du dazu? Wie siehst du das?
Kritisiert, ich habe jetzt nichts mitbekommen. Ich habe viel von den Norwegern mitbekommen. Die haben sich aber alle gleich mal entschuldigt, dass das falsch aufgenommen worden ist. Und ich glaube, ich bin mir sicher, dass wir keinen großen Materialvorteil gehabt haben. Also wir haben einfach sehr, sehr gut gearbeitet. Natürlich haben wir uns die besten Anzüge für ein Highlight aufgespart, aber da bin ich mir sicher, dass jeder einzelne Athlet, der da bei der Vierschanzener nicht mitspringt, seinen besten Anzug bei der Vierschanzener auspackt. Und von dem her, natürlich haben wir dann vielleicht ein bisschen gespielt damit und haben das auch angenommen, was Leute gesagt haben, weil ist klar, wenn du die beste Nation bist, jeder schaut auf die, jeder versucht was zu finden, vielleicht da, wo gar nichts ist, und die spielt man dann mit und das macht die im Team noch umso stärker und die anderen fangen immer mehr an zu grübeln, was haben die, was machen die, und ja, das hat uns dann auch noch einen extra Boost gegeben eigentlich.
Also ihr habt so ein bisschen kokettiert damit, so kann man das sagen. Er sprach ja so ein bisschen vom Kasperl-Theater oder von der Wunderbindung, war da die Rede. Kannst du uns da so ein bisschen einen Einblick geben?
Ja, wir haben auch noch mitbekommen, dass man geredet wird, wir haben eine Wunderbindung und alles ist da besonders. Und nachher ist das Serviceteam nur zu uns hergekommen und hat gesagt, wir geben jetzt da einen Schutz über die Bindung drüber. Wir lassen da überhaupt keine Spekulationen auf oder lassen uns auf irgendwas ein, sondern decken wir das einfach ab und wir sind da nur mit dabei. Oder uns hat das kaum betroffen. Wir haben auch keine großen Gedanken gemacht, weil ich gewusst habe, wir sind alle kontrolliert worden. Fast in jedem Wettkampf sind alle Österreicher reingekommen. Das Materialchefs haben nichts gefunden, wo irgendwas ist und es war nichts. Und von dem her habe ich mit dem gar nicht beschäftigt. Das war ja, glaube ich, ein Spiel zwischen Medien und unseren Service-Team und ja, ich glaube, das war mehr Show wie alles andere.
Ich habe euch das abgeguckt von der Formel 1, da machen die das auch immer.
Ja, der Reifen, wie Max sagt, da decken sie auch die Reifen ab, ja. Mit irgendwelchen Heizdecken, haben wir gesagt, das tut der Bindung gut, wenn sie warm ist und ja.
Gerade bei den kalten Temperaturen. Aber genau. Ihr habt ja ein relativ offensichtliches Geheimrezept und zwar hat der ÖSV ein umfangreiches Ausbildungskonzept für junge Springer, das von vielen anderen Nationen wirklich beneidet wird. Die Grundlage bilden da ja drei Schulzentren für hochbegabte junge Springer. Einmal in Stams nahe Innsbruck, da warst du auch, Saalfelden in Salzburg sowie in Eisenerz in der Steiermark. Da gibt es gute Trainer, eine klasse Infrastruktur mit vielen kleinen Schanzen in der Nähe. Ihr lernt da alles Wichtige über Anatomie, Trainingslehre oder Psychologie, also wie so eine kleine Trainerausbildung für Sportlerinnen. Kurz eine ganzheitliche Ausbildung. Das liest sich ja eigentlich recht einfach. Muss man dann einfach nur kopieren. Funktioniert in anderen Ländern aber nicht. Warum ist das deiner Meinung nach so?
Mal ist schwer zu sagen. Also zu meiner Zeit, wo ich in Stams war, ist er doch schon 13 Jahre her jetzt, oder 14, 15, wo ich da fertig geworden bin. Und von dem her war damals, zu meiner Zeit, ist nur in Frage gestanden, das Skigymnasium Stams. Wenn ich gewusst habe, ich will ein guter Skispringer werden, dann muss ich da hin, dann muss ich da die Aufnahmeprüfung schaffen. Eisenerz und Saalfelden war da noch gar nicht so groß. Also das ist wirklich in den Jahren jetzt erst gewachsen, dass dort die drei Ausbildungszentren wirklich auf Augenhöhe sind und jedes seine Vor- und Nachteile hat. Aber man kann wirklich zu alle drei besuchen und weiß, man kann dann Skispringer im Weltcup werden. Und das hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Zu meiner Zeit war das auch noch gar nicht so. Und dass wir so viele Junge haben, wie es jetzt ist, das ist auch erst seit ein, zwei Jahren. Davor waren wir im Kontinentalcup auch nicht erste Sahne. Und jetzt schaut es wirklich aus, FIS Cup, Kontinentalcup sind wir sehr, sehr breit aufgestellt. Und ja, es ist eine super Möglichkeit, sich da auf den Sport zu konzentrieren, trotzdem eine Schulausbildung zu machen. Ich glaube, es sind einfach viele ehemalige Skispringer, die sofort im Skispringen weitermachen wollen, die Jungen was weitergeben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig bei uns in Österreich, wo uns leider natürlich dann die ausländischen oder die anderen Nationen unsere Trainer immer wegnehmen oder natürlich auch verpflichten, was ganz normal ist. Aber man sieht einfach, die wollen sofort die Jungen was weitergeben und das Skispringen in Österreich immer groß bleibt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel der Wiethölzl-Andi, unser Cheftrainer, jetzt war ein Stammstrainer dann nach seiner Skisprungkarriere und kann den Jungen vor seiner aktiven Karriere so viel mitgeben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, Skispringen ist bei euch ja auch eine Nationalsportart, ne? Wie bei uns Fußball zum Beispiel.
Ja, mit Ski Alpin natürlich haben wir im Skispringen oft die größten Erfolge gehabt, auch in den vergangenen Jahren mit Goldberger, Schliensauer, Morgenstern, Leutzl, Kofler waren einfach immer Skisprungstars da und man hat sich immer auf Skispringen verlassen können. Da hat man gerne den Fernseher eingeschaltet, ich kann mich selbst erinnern als Kind, was für Fan ich war von den Superadlern und von dem Team, bis ich dann selber dabei war und deswegen hat Skispringen schon hohen Stellenwert in Österreich, auf den ich sehr stolz und froh bin.
Ja, du bist ja in deiner Heimat ein absoluter Superstar. Wie groß ist denn der Druck vor und bei so einer Tournee für dich und das ganze Team Austria?
Heuer war es ein bisschen leichter. Die letzten Jahre waren schon oft sehr, sehr schwierig, weil der Einzelne, also als, wie soll ich sagen, Einzelakteur unterwegs war. Da war kurz nochmal ein bisschen der halbe Kmichi, aber es waren schon Jahre, wo es auch für uns nicht so gut gelaufen ist und wo ich gewusst habe, es hängt jetzt an mir, ob wir da jetzt eine Medaille gewinnen oder nicht. Und Gott sei Dank habe ich irgendwo das Gen in mir oder habe ich mir das antrainiert, angelernt, dass wenn es wirklich um die Wurst geht, wenn es um brutaler Druck da ist, dass ich da meistens meine besten Sprünge mache. Und ich glaube, das ist irgendwo eine Gabe, das habe ich in mir und auf das ich auch bauen kann. Und das mittlerweile einer meiner größten Stärken ist, dass ich auf das vertrauen kann. Ich kann noch so nervös sein, es kann noch so großer Druck sein, bringe ich genau da die beste Leistung. Und ich bin extrem nervös da oben, das können Sie sich gar nicht vorstellen alle. Da zittert die, da bekomme ich kaum ein Sicherheitsband rein, es ist brutaler Druck. Aber dafür kommt halt dann unter Jubel und die Emotionen sind genau in dem Moment dann, für den machst du Skispringen, für den trainierst du den ganzen Sommer. Und das sind so schöne Momente, die man dann gerne in Kauf nimmt, wenn es einmal ein bisschen strenger zugeht.
Aber wie hast du denn gelernt, damit umzugehen, also da auch positive Energie rauszuziehen aus dieser Nervosität? Weil nicht jeder kann ja so damit umgehen, ne?
Ja, ich habe das immer schon irgendwo, ich glaube, man hat es einfach auch ein bisschen, also man hat das in sich. Ich glaube, natürlich kann man irgendwie ein gutes Konzept haben, das habe ich, ich habe einen guten Plan, ich habe ein gutes Umfeld, ich tue alles dafür, dass ich in dem Moment alles beieinander habe und den Moment dann einfach auch richtig laufen lassen kann. Und das habe ich mir schon zurechtgelegt über die Jahre mit viel Erfahrung, mit meinen Freunden, Familie, Umfeld, mit dem Patrick und das funktioniert sehr, sehr gut.
Und was ich auch total faszinierend fand, ich war in Innsbruck mit vor Ort und habe dich auch immer an mir vorbeilaufen sehen. Du hast immer mit den Fans gescherzt, du hast die Atmosphäre aufgesogen, du warst für alle Interviews irgendwie startklar, hast auch ausgiebig Interviews gegeben. Brauchst du das dann auch? Also, dass du nicht die ganze Zeit immer so in dem Fokus bleibst, sondern dass du halt eben wirklich da auch diese Atmosphäre aufsaugst?
Ich bin auf alle Fälle der Typ, der mit den Fans kommunizieren muss, der alles mitnimmt, die Stimmung aufsaugt. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich bin keiner, der sich irgendwo vergräbt oder irgendwo alleine in ein Zimmer geht oder alleine auf Urlaub fliegen würde. Ich brauche immer Leute um mich, ich brauche einen Rummel um mich. Und da funktioniere ich am besten. Und von dem her verkrieche ich mich da nicht oder ist er nicht oben, dass ich da jetzt irgendwo in einen Tunnel muss vor dem Sprung. Ich habe da auch gerne noch gescherzt mit dem Daniel und mit Jan oder mal mit dem Buse oder mit Wellinger Andi. Ist es genauso, dass wir da oben ein paar Scherze machen, ratschen. Und ich bin dann nicht der jetzt da in irgendeinen Tunnel muss oder groß fokussieren. Das kommt eh früh genug und es ist streng genug zu früh. Und von dem her bin ich da eher, brauche ich die Lockerheit.
Aber wie kann man sich das da oben vorstellen? Also gibt es auch so Freundschaften untereinander mit anderen Nationen oder ist man da eher so unter sich?
Wie gesagt, mein Andi Wellinger versteht mich sehr gut. Wir haben schon sehr viel miteinander mitgemacht, da sind schon ewig in dem Weltcup-Zirkus dabei. Freut sich dann voll mit ihm, er mit mir. Also verstehen wir uns echt sehr gut und dann lachen wir hin und wieder, wo die Materialkontrolle da oben stattfindet, springt man zum Beispiel von Luke 15 und die Materialkontrolle ist bei Luke 35 oben und wir haben da einen Fußmarsch und sagen wir, scherzen wir oft mit dem Materialkontrolleur und sagen wir, hey, der Andi wird jetzt auch bald 30, also das schafft man nicht mehr, dass wir da runterkommen und können wir das nicht ein bisschen weiter runterstellen und ein paar Schmähs laufen da oben schon immer.
Also zwei Kontrollen, einmal für die jüngeren und einmal für die älteren Springer?
Ja, genau.
Genau, am jeweiligen Backen dann.
Das werden wir mal anbringen.
Aber du hast gerade gesagt, also er freut sich natürlich auch für dich, aber leidest du dann auch mit ihm, weil er ist ja wirklich ein richtig guter Springer und er hat ja eigentlich das Potenzial, nur irgendwie bei der Tournee hat das überhaupt nicht zusammengekriegt.
War ich auch verwundert, ja. Kenne jetzt nicht die ganzen Hintergründe oder an was er wirklich gescheitert ist, weil eigentlich war er doch Anfang der Saison wieder sehr, sehr stark, die ganze letzte Saison sehr stark. Ich glaube, er hat eine super Vorbereitung gehabt, was ich so mitbekommen habe. Boah, tue ich mir wirklich schwer, was da jetzt wirklich das Problem war. Weil letztes Jahr die Tournee, er mag ja die Tournee-Schanzen eigentlich sehr gern, war letztes Jahr Zweiter in der Nähe, unglaublich super Tournee gesprungen. Aber man sieht einfach, es ist ein Kunstwerk, die vier Schanzen noch nicht zu gewinnen. Es ist immer leicht geredet, leicht dahergesagt, aber das habe ich in meinen letzten 11 Jahren oder 10 Jahren jetzt auch gemerkt, wie schwer es wirklich ist, die zu gewinnen. Und von dem her bin ich stolz, dass mir es zumindest einmal gelungen ist.
Und gewonnen ist auch die Tournee erst nach dem letzten Sprung. Leider muss man das so sagen, aus der Erfahrung her. Dreifacher Erfolg am Ende für euch mit Daniel Tschofenik und Jan Hörl. Da steigen doch auch die Erwartungen der Fans für die komplette Saison und für die WM, oder?
Ja, natürlich wollen wir den Schwung mitnehmen, das fortsetzen, aber wie man schon sieht, die Konkurrenz schaut auf uns, die wollen uns das nicht zu leicht machen, die werden Vollgas geben, die werden versuchen, am Material alles zu probieren, uns nervös zu machen, uns aus der Ruhe zu bringen, aber ich glaube schon, dass wir sehr gefestigt sind, sehr gut drauf sind. Jetzt haben wir mal das erste Team springen in Zakopane am Wochenende, auf das wir uns riesig freuen. Das ist auch immer ein Ort, wo richtig coole Stimmung ist. Dann geht es zu den ersten Skifliegen in Oberstdorf. Da geht schon immer noch mal die Spreu auseinander. Da wird Slowenien und Norwegen wieder sehr, sehr stark sein aus Erfahrung. Und von dem her kann sich dann schon neue Türen ein bisschen aufdauern für manche, wenn sie Selbstvertrauen tanken. Aber unser großes Ziel ist natürlich bei der WM im Team Gold zu gewinnen. Das fehlt mir auch noch in meiner Sammlung. Ich bin zwar schon 3-mal im Einzel geworden, aber im Team noch nie. Und wir haben gute Chancen. Heuer haben 4 bis 6 richtig starke Leute und das ist ein großes Ziel von uns.
Und du bist aktuell im Gesamtweltcup auf dem 4. Platz. Du hast ja in der vergangenen Saison den Gesamtweltcup gewonnen. Sagst du jetzt nach der bitteren Vierschanzentournee jetzt erst recht dann nochmal den Gesamtweltcup?
Das ist auch so was, was passieren muss. Das habe ich mittlerweile auch gelernt, dass so eine Saison nach dem Gesamtweltcup sehr, sehr schwer ist, weil du willst vieles gleich machen, aber du weißt genauso, alles gleich machen, dann bist du schon wieder 5., 6. Und du musst dich wo verbessern. Und das ist immer die Kunst nach so einer erfolgreichen Saison wie letztes Jahr. Und von dem her bin ich mega, mega happy, wie ich das wieder geschafft habe, einer der Besten zu sein. Das macht mich unheimlich stolz. Und ich glaube, um einen Gesamtweltcup kann man dann wirklich erst nach der WM reden, ob man da noch in Position ist. Die zwei Jungen, was vorhin sind, vor mir Jan und Jofi, die waren, glaube ich, fast bei jedem Springen am Podium. Die sind schon ein bisschen Respektabstand vor mir. Wird sehr schwierig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt einen Einbruch haben. Natürlich Skifliegen, glaube ich, schon einer meiner größten Stärke. Vielleicht kann ich da das eine oder andere Pünktchen aufholen. Aber natürlich, ich werde bei mir bleiben, werde versuchen, den körperlich, wie es mir jetzt geht, bis zum Schluss so durchzuhalten. Die Vorbereitung war super und bin guter Dinge, dass ich bis zum Schluss da mitkämpfen kann.
Du hast jetzt gerade Daniel und Jan angesprochen, aber wir haben ja noch Pius Paschke, der ist gerade aktuell auf dem 3. Platz mit 848 Punkten, dürfen wir auch nicht vergessen aus deutscher Sicht. Du hast gerade von der letzten Saison gesprochen, von dieser Übersaison. Du hattest ja eine relativ ungewöhnliche Vorbereitung, wenn man das so sagen darf. Du bist nämlich mit deiner Frau 6 Wochen auf Weltreise gegangen. Dadurch hat sich so dein ganzes Training verschoben und die Trainer, die waren natürlich erstmal nicht so begeistert darüber. Danach aber ja, ne, eine sehr, sehr erfolgreiche Saison, Gesamtweltcup gewonnen. In dieser Saison oder vor dieser Saison hast du das erstmal nicht gemacht und du musstest dich so ein bisschen reinarbeiten. Was ist dein Fazit? Wirst du jetzt jedes Jahr eine Weltreise machen?
Ja, die Trainer waren im ersten Moment nicht begeistert, aber dann, wie sie gesehen haben, wie die Saison davor gelaufen ist und wie ich ihnen meinen Plan präsentiert habe, waren sie hellauf begeistert von meiner Idee und haben das auch sofort unterstützt. Und es war schon cool, wenn man sie in seinen Job einmal einfach für so lange Zeit rausnehmen kann. Natürlich habe ich super trainiert dort, bin auch sehr, sehr fit retour gekommen. Also da hat es überhaupt kein Manko gegeben, außer vielleicht ein paar Sprungeinheiten, die noch nicht nur fehlen natürlich, aber war schon sehr gut beieinander. Aber es hat einfach mal sehr gut und ja, mal mich selbst besser kennenzulernen oder dass ich sehe, ich weiß, was ich mache, dass das auch gut ist für mich. Und ich habe nicht einmal irgendeinen Trainingsplan von irgendeinem Trainer angeschaut, sondern habe einfach mal so trainiert, wie ich glaube, dass es richtig ist. Und das einmal zu sehen, hat sehr, sehr gut getan. Und das habe ich an der diesjährigen, auch wenn ich zu Hause war mehr, nur einen kurzen Urlaub gemacht habe, habe ich trotzdem von dem sehr, sehr viel mitnehmen können, dass ich sehe, ich weiß, was mein Körper braucht, ich bin in meinem Alter, wo ich weiß, wie trainieren. Und von dem her war die Vorbereitung dann eigentlich sehr, sehr ähnlich. Und daheim ist es ja auch wunderschön. Also man muss nicht jetzt um die ganze Welt reisen, man kann daheim die Vorbereitung ähnlich gestalten. Und es ist auch nicht für meine Frau nicht immer möglich, einmal 6-7 Wochen Urlaub zu bekommen. Ist auch nicht so leicht. Und wie gesagt, wir haben daheim so viele Freunde, die auch oft zu kurz kommen und Familie. Und wir wollen auch mit denen sehr viel Zeit verbringen.
Ja, aber diese Verantwortung für sich, seinen Körper und das Training zu übernehmen, das hatte uns Franzi Preuß in der vergangenen Woche auch erzählt, die ja gerade beste Biathletin des Winters. Aber wie kann man sich das denn so vorstellen? Leistungssportler auf Weltreise. Also du hast ja nicht 6 Wochen jetzt am Strand gelegen und gar nichts gemacht. Sondern wie sah das so aus? Wie sahen die 6 Wochen aus?
Ja, wie ich ja zum Beginn des Podcasts schon gesagt habe, nach 3 Tagen bin ich ja nicht mehr auszuhalten. Und dann bin ich wieder in die Kraftkammer geschickt worden. Oder wir sind auf einen Berg gegangen in Hawaii, kann man super wandern, kann man sich so viel anschauen. Wir waren in Bali, haben viel gesurft, Strände anschauen mit dem Rad oder mit dem Motorrad auf die Strände herum. Haben wir ein Basketballspiel angeschaut von der NBA. Es waren viele wunderschöne Sachen dabei.
Also fürs Fotoalbum auf jeden Fall was.
Genau.
Viele Momente. Du bist Weltrekordhalter. Du bist in Vikersund unglaubliche 253,5 Meter gesprungen. Das war 2017. Bisher ist auf der Schanze niemand offiziell weiter gesprungen als du. Du bist dreifacher Gesamtweltcup-Sieger. Du hast 3-mal den Skiflug-Weltcup gewonnen. Du bist mehrfacher Weltmeister und Olympiasieger mit dem Team 2022 in Peking geworden. Was sind denn so deine nächsten Ziele? Hast du noch Träume, die du dir unbedingt erfüllen möchtest?
Man versucht das wirklich zu genießen. Also so das eine, was ich sage, ich brauche das unbedingt, das gibt es nicht mehr. Und den Druck will ich mir gar nicht aufsetzen, weil ich schon so viel mehr erreicht habe, was ich mir jemals vorgestellt habe. Aber ich glaube, meine größte Motivation ist immer wieder das, so wie am Berg Isle jetzt zum Beispiel, wenn du da oben stehst, Österreicher, meine zigtausend Österreicher, das Team, Familie steht unten, Schulter an Schulter und singt mit dir die Nationalhymne. Das sind Momente, für die trainiert man so gern, so hart. Und die Emotionen immer wieder zu erleben, mal ganz oben stehen zu können, die Hymne singen, das treibt mich an. Und immer einer der ganz Besten sein, oben sitzen zu können und wissen, wenn ich jetzt richtig 2 coole Sprünge mache, dann kann ich das Ding gewinnen. Das ist mein Ansporn, mein Ziel. Und ja, natürlich will man immer Medaillen, Kugeln gewinnen, das sind meine Ziele, aber ich sage, ich muss jetzt nicht zwingend das und das noch erreichen, sondern will einfach die Emotionen, die da immer entstehen, noch sehr oft erleben.
Und vor allem gesund bleiben, das ist, glaube ich, auch mit das Wichtigste. Eins eurer großen Highlights natürlich die nordische Ski-WM in Trondheim vom 2. bis 16.3. Und apropos WM, die Handball-WM in Kroatien, Dänemark und Norwegen, die ist gestartet. Natürlich mit unserem DHB-Team um Julian Köster und Co. Auch mit dabei natürlich unsere Sportschau-Experten Dominik Klein und Johannes Bitter vor der Kamera, am Mikrofon und in unserem WM-Handball-Podcast. Handball auf die 1. Täglich gibt es da alles Wichtige zur Handball-WM und exklusive Interviews bekommt ihr bei uns in der ARD-Audiothek. Hörst du eigentlich auch Podcasts? Wäre eine Empfehlung, ne?
Wäre eine Empfehlung, ja. War immer so, Podcast geht, kann ich. Habe ein Hörbuch probiert, da trifft die komplett ab. Also das geht gar nicht, aber Podcast geht und kommt immer mehr bei mir.
Okay, also wenn du trainierst, dann hast du immer die Kopfhörer auf den Ohren.
Ja, aber da brauche ich schon richtige Motivationsmusik. Ist eher beim Reisen. Wir sind da doch sehr, sehr viel unterwegs über das ganze Jahr. Immer Serie schauen oder lesen. Man braucht da viel Abwechslung und da ist ja immer wieder mal ein Podcast dabei.
Motivationsmusik ist dann welche?
Boah, ich bin sehr, sehr vielseitig. Ich bin wirklich ein bunter Vogel bei Musik, aber schon so EDM, Electronic Dance Musik, was mir sehr, sehr gut gefällt. Aber kommt da immer wieder mal ein Schlager dazu, also wirklich vogelwild.
Also alles, was so ein bisschen pusht, ne?
Ja, nicht genau, zum Einschläfern. Alles, was gute Stimmung macht.
Okay, was so ein bisschen Adrenalinkick liefert. Ist das auch so, genau, dass das privat bei dir, also ich habe Bilder gesehen vom Golfen, Skifahren, Surfen, Tennis, Wandern, Fallschirmspringen, also brauchst du privat auch immer diesen Adrenalinkick oder wie ist das?
Auf jeden Fall, ich bin einfach Mann, Bursche, der gern bewegt gehört und auch gern viel erlebt. Und von dem her probiere ich wirklich alles. Habe, glaube ich, als Kind schon die Möglichkeit von meinen Eltern gekriegt, jede Sportart zu probieren, von Fußball, Skifahren, Tischtennis, Kegeln. Ich glaube, ich war in jedem Verein, was es so gegeben hat in unserer Umgebung. Und ja, das ist mir geblieben und probiere gerne aus. Geht sehr, sehr gern mit Heiböck Michi Tennis spielen oder Golfen. Ja, gehe immer noch gern Skifahren. Fußball, Golf gehen wir auch immer wieder mal mit Freunden. Also ja, schön, wenn man die Zeit draußen genießen kann.
Also du hast dann nicht nur irgendwie 200 Medaillen, sondern auch 200 Mitgliedskarten von damals.
Ja, genau.
Für alle Vereine. Hast du dich irgendwann auch mal abgemeldet oder bist du da immer noch Mitglied? Ehrenmitglied wahrscheinlich mittlerweile.
Ja, ich glaube, mein Spielerpass liegt schon noch in Schwarzach. Also bei meinem Verein, ich habe ja dann doch, glaube ich, da 12 Jahre Fußball gespielt. Und von dem her habe ich ja vor Jahren einmal mittrainieren dürfen wieder mit dem Verein. Das war so ein Wunsch von mir, einmal normales Fußballtraining wieder zu machen. Habe dann gegen Heiberg Michi sein oberösterreichischen Verein, haben wir mal ein Match gespielt, 11 gegen 11, wieder 90 Minuten, einmal auf große Tore, das war ein Highlight und hat richtig Spaß gemacht.
Ich wollte sagen, durftet ihr das überhaupt?
Da
hat der Trainer das zugelassen?
Da haben wir gar nicht gefragt.
Ihr habt einfach gemacht. Ja, du hast ja damals Fußball gespielt, hast du dann fürs Skispringen aufgehört?
Ja, es war dann, wie gesagt, wenn es dann die Entscheidung kommt, was machen wir? Ich glaube, ich war Skifahrer, Skispringer und Fußballer und dann wo, in welche Schule geht es weiter nach der Hauptschule? Und das war halt dann mein Wunsch. Na, es wird Skispringen sein, ich möchte ins Skigymnasium Stams und dann trainiert man für das explizit hin und dann muss man die ein, zwei Sachen leider aufgeben. Und hat mir einfach am meisten gefesselt das Skispringen, obwohl ich wirklich leidenschaftlich sehr, sehr gern Fußball gespielt habe. Aber natürlich hat das dann keinen Platz mehr gehabt.
Und du bist leidenschaftlicher FC Bayern-Fan. Wie oft kommst du denn im Jahr dazu, mal Spiele vom FC Bayern auch in der Allianz Arena zu verfolgen? Kommt man da überhaupt zu?
Ich habe gerade die Woche zu Hause natürlich Bayern geschaut, aber zweimal im Jahr komme ich circa in die Allianz Arena. Ist sehr, sehr cool, die Möglichkeit zu haben. Meine Tante hat da, glaube ich, seit 30 Jahren Dauerkarten, damals schon im Olympiastadion, wo ich als Fünfjähriger schon im Olympiastadion war und bin da wirklich reingewachsen in den. Und seitdem mache ich halt ein paar Mal Ausflüge mit meinen Freunden dorthin, wo wir mit dem Zug nach München fahren. Ist ja doch cool vor der Haustür eigentlich von Salzburg und so einen coolen Verein vor der Haustür haben. Und Allianz Arena ist unglaublich, wenn man da reingeht. Da kriege ich immer Ganselhaut und ja, großer Bayern-Fan.
Oder du rufst einfach an und sagst, ich bin Stefan Kraft, dann kriegst du wahrscheinlich sowieso eine Karte hinterhergeschmissen, oder?
So leicht, glaube ich, ist das, glaube ich, gar nicht. Aber mittlerweile kenne ich Conny Leimer ganz gut, bin im guten Austausch. Und ich glaube, wenn ich den einmal fragen würde, dann würde man auch eine besorgen.
Okay, ist geritzt. Haben wir quasi jetzt hier in dem Podcast festgemacht. Und was ich auch noch gesehen habe, man sieht dich auf ganz, ganz vielen Bildern mit unfassbar viel Essen und natürlich Keksen. Ist ja dein Hauptsponsor. Bist du so einer, der essen kann, was er will?
Gott sei Dank, ja. Ich glaube, das ist auch so ein Geheimrezept von mir, dass es über viele Jahre so gut läuft im Skispringen. Also ich muss mich nicht zurückhalten. Ich kann wirklich essen, essen, essen. Vor allem jetzt, wenn so viel Stress ist während der Tournee oder während dem Winter, muss ich wirklich schauen, dass ich sehr viel zu mir nehme. Und bin schon einer, der natürlich auf seine Ernährung schaut, weil wir doch irgendwo Skispringer natürlich am Limit sind vom Gewicht und deswegen musste mir das Richtige geben, dass er Energie hat und ich glaube, da wird ein sehr, sehr guten Weg gefunden zwischen manchmal sich was gönnen, manchmal natürlich sehr konsequent sein, aber manchmal ein wirklich gutes, schönes Essen, ja, gebe ich mir schon sehr gern.
Ich wollte gerade sagen, wenn du sagst, du musst draufpacken, dann heißt das nicht, dass du irgendwie 8 Pizzen am Tag essen darfst, sondern du musst natürlich gucken, dass das auch alles gesund und ausgewogen ist, ne?
Nein, um die richtige schon, Energie zu bekommen. Man muss dem Körper da das Richtige geben in der Phase, dass man gesund bleibt, dass man 5 Monate auf höchstem Niveau ist. Und natürlich gibt es dann zwischendrin noch eine Verschanzung, Schnitzel mit Pommes und es gibt genauso mal Pizza, es gibt genauso einen richtigen guten Kuchen mal, es gibt alles, aber trotzdem gut ausgewogen und da habe ich einen sehr guten Plan.
Wolltest du eigentlich schon immer Skispringer werden oder stand da mal was anderes in deinem Freundschaftsbuch?
Früher habe ich immer gesagt, ich möchte Eisenbahner werden, weil mein Papa bei der Eisenbahn war, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Dann habe ich mal eine Phase gehabt, wo ich eigentlich Koch werden wollte, weil ich sehr gerne leidenschaftlich kochen tue.
Und essen.
Ja. Aber die Arbeitszeiten waren mir dann doch zu unheimlich oder viel gehört über Koch und Ding und mit denen habe ich mich dann nicht ganz abfinden können und vielleicht werde das nach der Karriere nochmal ein kleines Hobby zum Beruf, so kleines Gasthaus oder kleiner Ausflug in einen anderen Bereich mal schauen.
Ich wollte gerade sagen, so ganz fremd ist es ja auch nicht, weil ihr müsst euch ja als aktiver Leistungssportler auch mit der Ernährung richtig auseinandersetzen. Ne? Also ihr müsst ja wissen, was tut mir gut und was ist eher schlecht für mich.
Ja, ich habe schon sehr viele Bücher gelesen über Ernährung und habe ist also immer noch eine Überlegung, also Ernährungswissenschaftsstudium zu machen. Wollte immer das jetzt eigentlich schon anfangen und dann haben wir gedacht, na, du, solange Skispringen, solange du das so gut machst, konzentriere dich nur auf das und kommt noch viel Zeit danach und das kann man immer noch machen, wenn es dann immer noch Spaß macht.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja noch jung, auch wenn du gerade gesagt hast, du bist Danke. Schon alt, aber du bist ja noch jung. Wie wichtig ist dir deine Familie, dass die auch mit an der Schanze teilweise dabei ist?
Ja, sehr wichtig. Wie gesagt, die haben mir das Ganze ermöglicht. Von klein auf, wie gesagt, ich habe, glaube ich, jeden Sportart betrieben. Ich war beim Skispringen bin ich mit den Skischuhen am Stockerl gestanden, weil wir dann auch Skirennen gehabt haben nach dem Sprungbewerb. Und die sind mit mir überall hingefahren, haben wir alles ermöglicht. Da stammst die Schulen, die sind ja auch nicht billig. Und von dem her kann ich das ihnen jetzt alles zurückgeben, wenn sie da mal eine VIP-Karte kriegen oder da nach Trondheim mitfliegen heuer zur WM und da vielleicht schöne Emotionen erleben. Oder letztes Jahr bei der Skiflug-WM, das war einer der emotionalsten Momente für uns alle als Familie, Freunde, daheim eine Goldmedaille zu gewinnen. Und das ist dann so schön, wenn man so viel zurückgeben kann, was man bekommen hat über die Jahre. Und na, ist natürlich eine Riesenmotivation, wenn sie da sind. Aber in erster Linie ist mir da wichtig, dass die da einfach genießen, die Stadt anschauen, Spaß haben, jeden anfeiern und einfach eine Gaudi haben.
Aber kurze Frage, war es dann so, dass du quasi den ersten Sprung gemacht hast, dann den ersten Lauf und dann wieder zurückgekommen bist, um den zweiten Sprung zu machen und dann noch den zweiten Lauf beim Riesenslalom? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Nein, es war irgendwie so, da glaube ich, da war gleich in der Früh Skispringen und das Rennen war erst später, das ist wirklich ausgegangen und glaube ich, bin ich da Zweiter oder Dritter waren beim Springen und bin schon mit dem Skirennanzug und mit den Skischuhen am Podest gestanden, wo wir dann glaube ich 15 Minuten später im Skigebiet waren, wo dann irgendwann eine Stunde später das Rennen war.
Das nenne ich mal einen vollgepackten Tag, ne?
Ja, genau. Da war ja nur jung. Ja. Jetzt dann ist es schon auf der anstrengend dreimal die Schanze runter.
Geil. Aber wenn man Bock hat, dann macht man das auch. Das ist auch egal, wie anstrengend das ist, ne?
Genau.
Deine Mama Margot, ich habe das auch in Innsbruck gesehen, wird ja auch sehr häufig interviewt, wenn sie dann an der Schanze ist. Wie findest du das? Mag das deine Mama überhaupt?
Ich bekomme das leider gar nicht so mit. Ich würde das auch gern hören oft da. Weil sie schreibt mir oft nach Interviews, boah Stefan, das hast du wieder richtig gut gemacht, das war cool. Und dass ich ihr mal Rückmeldung geben kann, ich habe es leider wirklich ganz, ganz selten gehört, aber nein, sie versuchen dann immer die Marissa vorschicken, meine Frau, aber die mag das gar nicht. Und dann sagt der Papa, nein, du kannst das viel besser. Ich glaube, es ist immer ein bisschen eine kurze Streiterei, wer macht es wirklich, aber ich finde, die machen das gut und das passt also.
Oder man macht einfach Schnick, Schnack, Schnuck. Dann kann man sich auch nichts vorwerfen. Dann hat man einfach verloren, da muss man halt eben dahin.
Sprich, ich glaube, die wechseln sich ganz gut ab.
Ja, das gut. Die machen das ganz gut, ne?
Ja.
Aber sprichst du eigentlich gerne über dein Privatleben oder sagst du eher, privat ist privat?
Kommt drauf an. Ich bin jetzt wirklich kein verschlossenes Buch. Ich glaube, es gibt nicht viel, was man über mich nicht weiß. Ich habe auch nicht große Geheimnisse und von dem her bin ich ein Familienmensch und meine Freunde, Familie sind mir ganz, ganz wichtig und deswegen sage ich auch, meine Frau gerne immer mal auf Instagram, meine Familie, meine Freunde, das ist mir ganz, ganz wichtig und ich muss nichts verstecken. Ich möchte einfach der Stefan sein, der ich immer war, der ich jetzt bin, der möchte in Zukunft da sein und ich glaube, das ist am besten, wenn ich einfach so tue, wie du.
Aber ich glaube, es gibt ja trotzdem noch Grenzen. Ne? Also Andi Wellinger hatte mal darüber gesprochen, dass Kameraleute seine Freundin an der Schanze massiv bedrängt haben, ihr quasi aufs Klo gefolgt sind. Wie schützt du deine Frau, deine Familie oder wie regelt ihr das?
Ja, wie gesagt, bei so Auftritten schauen wir immer, dass es getrennt ist. Und die Marisa macht auf der Schanze keine Interviews oder die mag er das nicht. Und dann muss sie das auch nicht machen. Und da haben wir schon einen klaren Plan dahinter. Aber bei vielen Fotos schauen wir, dass da nur dann ich drauf bin. Manchmal passt es für beide. Aber ja, nie zwanghaft, immer was von uns aus gewollt ist. Und ja, bis jetzt hat es da keine großen Probleme gegeben.
Hauptsache, es läuft alles respektvoll ab. Schauen wir nochmal ganz kurz auf deine Anfänge. Du bist mit 12 Jahren das erste Mal bei einem internationalen Wettkampf gestartet, mit 15 Jahren dann die ersten Sprünge beim Alpencup und im Januar 2009 dann das erste Mal einen Platz im FIS-Cup ergattert. 2011 hast du das Springen dann in Hinterzarten gewinnen können und damit durftest du dann auch bei den nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften in Otepää starten. Da gab es dann auch direkt mal die Silbermedaille im Einzel und Gold im Team mit mit Michael Heiberg, Markus Schiffner und Thomas Lackner. Das hört sich alles so an, als wenn dir das immer so zugeflogen wäre, dieser Erfolg. Aber was hat da wirklich hintergesteckt? Also wie viel Schweiß und Tränen steckt da wirklich hinter, auch in jungen Jahren?
Boah, ich glaube, ich war wirklich sehr, sehr talentiert. Ich war immer sehr motiviert und es hat kein Training gegeben, das ich irgendwo ausgelassen habe oder wo ich irgendeine Ausrede gesucht habe, das nicht zu machen. Ich gehe so gerne in der Kraft kommen. Ich trainiere sehr, sehr gern hart und das schon seit klein auf. Und deswegen habe ich das Glück, dass ich sehr talentiert bin. Ich glaube, auch die richtigen Körperproportionen für einen Skispringer habe und trotzdem aber auch sehr motiviert bin. Und sonst wird das, glaube ich, auch gar nicht gehen, über so viele Jahre ganz vorne an der Spitze zu sein. Und es hat schon harte Zeiten gegeben. Genau wie du sagst, da bin dann Junioren-Vize-Weltmeister geworden hinter Wladimir Zugravski. Und ich glaube, in jeder anderen Nation bekommst du dann die Chance, in den Weltcup zu springen oder zu kommen. Und ich bin bis dato noch nicht mal an Conti Cup gesprungen, weil in Österreich einfach kein Platz für Junge war. Ja. Und sich da durchzusetzen dann und da geduldig zu bleiben und wenn man den Schoß bekommt, dann zuzuschlagen, das glaube ich war so das Schwerste und das Härteste, in das österreichische Team damals reinzukommen. Und von dem her ist das mit meinem Bischofshofen ersten Weltcup-Podestplatz dann perfekt geglückt und dann ist der Knoten geplatzt gewesen. Und dann, wie ich das Team super aufgenommen habe, habe ich dort auch der Stefan sein können, der ich bin. Locker, lustig, fröhlich, auch bei den Älteren, bei der Grand Nation Österreich. Und habe mich dann da sehr wohl gefühlt und seitdem läuft es wie im Schnürchen. Und natürlich auch kleine Rückschritte. Damals Olympia, die ersten zweimal Olympia waren sehr, sehr hart für mich. Aber aus denen immer was mitgenommen, daraus was lernen. Aus negativen Sachen bin ich fast immer stärkere durchgekommen und deswegen glaube ich, waren es eher mehr Sonnenstunden wie Regentage.
Aber es ist ja auch Fluch und Segen, bei so einer starken Nation Skispringer zu sein, denn auf der einen Seite, du hast es gerade gesagt, es ist super schwer in den Weltcup reinzukommen, auf der anderen Seite weiß man immer, man springt bei den Besten vorne mit dabei, wenn man die jeweiligen Ergebnisse springt, ne?
So also man hat ja, gute Referenzen. Also jetzt ist es auch so, also die FIS hat das super gemacht. Jetzt gibt es für einen Junioren-Weltmeister oder Platz 2, Platz 3 einen fixen Startplatz für den ganzen Winter. So wie Empacher Stefan oder der deutsche Adrian Dietl dürfen den ganzen Winter jetzt mitspringen. Das ist genial für Junge, das ist perfekt, aber früher hat es das nicht gegeben. Da haben wir das gewonnen und dann habe ich mal zum Conti Cup dürfen. Das war schon sehr, sehr hart, aber wenn man den harten Weg dann schafft, dann ist es natürlich cool, wenn man da weiß, man kann jetzt dann ganz vorne mitspringen und ja, es ein Führen wieder.
Also du hast dir das hart erkämpft, aber so jung, so erfolgreich zu sein, war das auch irgendwie eine Last für dich oder wie bist du damit umgegangen?
Nein, es war immer pure Freude, Genuss, Last gar nicht. Natürlich verzichtet man auf viel. Ich glaube, viele Jugendliche gehen Silvester feiern. Ich bin in Garmisch.
Du bist beruflich unterwegs.
Mit den Skisprungkollegen. Ja. Und natürlich verzichtet man auf viel. Habe ich oft mit Freunden was absagen müssen. Aber wie gesagt, ich schaue dann immer, dass das nicht zu kurz kommt und dass ich Zeit dafür finde. Deswegen glaube ich, bin ich schon ein Lebemensch, wo ich schaue, dass ich mit meinen Freunden auf Konzerten komme, zu Fußballspielen fahre, Fußballreise mache. Genauso einmal poltern, vor einer Hochzeit gehen, also da ist alles dabei, da bin ich einfach der Kraft, wie einer von ihnen und das glaube ich macht mich im Endeffekt da sehr stark.
Also beziehungsweise der Vorteil bei dir ist ja, deine Freunde und deine Familie wissen immer, wo du bist. Die müssen einfach nur den Fernseher anmachen, wenn sie nicht vor Ort sind.
Ja.
Ne?
Ja. Meine Frau sagt auch immer, zeigen wir uns wieder so lange nicht, und dann sage ich, brauchst du nur einen Fernseher einschalten.
Ja, praktisch.
Aber das zählt leider nicht, kommt dann meistens nicht so gut an.
Ich wollte gerade sagen, da kommt diese persönliche Kommunikation nicht so rüber. Vor allem, wenn deine Frau irgendwas sagt, das kommt bei dir, glaube ich, nicht an und andersrum.
Genau.
Ja. So, und jetzt haben wir natürlich noch eine kleine Bitte zum Schluss. Wir sind fast am Ende. Wir wollen ja am Ende der Saison so eine kleine Musikliste erstellen mit Songs von den Wintersport-Superstars, die bei uns bisher im Podcast zu Gast waren. Und da kann alles mit dabei sein, von Schlager über Pop bis Metal. Was ist denn derzeit dein Lieblingssong, den du gerne auf diese Musikliste mit draufpacken wollen würdest?
Also wirklich, auch wenn sie das bei der die Hymne der Deutschen bei der Fußball-EM war, finde ich das Major Tom völlig losgelöst, gerade den Remix aber von HBZ, sehr, sehr cool, richtige Partystimmung, weil das haben sie genau am Bergisel, wo ich gewonnen habe heuer, haben sie der DJ das Lied reingehauen und da ist es abgegangen, das war sehr, sehr cool, von dem her, jetzt im Moment, im Emotionalen, ist das gerade so mein Lieblingslied und Machen wir. Ich bin ein Riesenfan von Wonderwall, Oasis.
Also du willst direkt zwei Lieder?
Ich glaub, nein, wenn eines passt, dann bin ich bei Major Tom.
Okay, Major Tom. Ja, Franzi Preuß hat gesagt, Coldplay alles. Also das wird eine sehr lange Musikliste von 120 Titeln oder so. Also du kannst auch sagen, alles. Einmal bitte alles von bis.
Na, passt gut. Also wenn Major Tom so viel sammelt.
Passt völlig super. Losgelöst. Ja, das war eine wahnsinnige Stimmung. Also der DJ hat echt unglaublich Stimmung gemacht. Also die Leute sind ja auch direkt mit angefixt. Ne? Die muss man ja nicht lange bitten.
Ja, und ich glaube, man muss irgendwie auch neben den Skispringern was bieten. Also man steht dann doch 3-4 Stunden an der Schanze und da finde ich das genial, wenn man ein bisschen einen DJ hat, Musik macht, zwischen den Durchgängen, nach dem Probedurchgang. Da gehört Stimmung rein, bei einer Unterbrechung gehört Stimmung rein. Das kennt man ja vom Beachvolleyball. Und ich glaube, das macht Innsbruck und Bischofshofen, auch Oberstdorf mittlerweile richtig gut. Und so muss das sein.
Und was das Tolle ist, ihr seid auch sehr, sehr nahbar. Also das hat man auch gemerkt, wie nah ihr bei den Fans dran seid und wie ihr euch.
Aber wir leben auch von der Atmosphäre, genau, von Fans. Und da muss man dann auch was zurückgeben.
So, wir schreiben das auf. Major Tom völlig losgelöst. Der Remix, ganz wichtig. Ich bin mal gespannt, genau, was am Ende alles auf dieser Liste stehen wird. Jetzt wünschen wir dir erst einmal alles Gute für die kommende Wintersportsaison und dass du natürlich weiterhin gesund bleibst. Das ist sowieso das Allerwichtigste.
Vielen Dank. War sehr, sehr nett.
Ja, und das, euch auch. Dankeschön. Und das war die Sportshow Wintersport Podcast-Folge mit Stefan Kraft, eben ein echter Champion auf und neben der Schanze. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch einfach eine Bewertung da und teilt den Podcast mit euren Freunden. Wir sind dann ab kommender Woche wieder für euch am Start mit einem weiteren Wintersport-Superstar. Bis nächste Woche. Wir hören uns. Ciao.